Es ist ja kein Geheimnis, dass der Süden der Republik eher reich und weniger sexy ist. Wir Berliner sind da anders. Wir pöbeln los, wenn uns das Geld nicht reicht. Und damit sind wir immer gut gefahren. Wir verkriechen uns nicht verschämt in eine Ecke und leiden still. Das ist einfach nicht unsere Art. Und dank unserer berühmten Kodderschnauze wissen alle bis nach Bayern runter, woran sie sind und können aushelfen.
Berlin ist quasi ein riesiges Experimentierfeld für neue, moderne Lebensstile, die von Politikern vorgegeben werden, ja, und für die wir uns alle zur Verfügung stellen. Aber mal so unter Großstädtern, soziale Experimente können auch misslingen. Wir sind schließlich keine Laborratten. Und die Folgen, die tragen wir. Medikamente, Psychiater, das kostet alles Geld. Wenigstens das sollte man uns stellen.
Jedes Jahr verlassen zigtausend junge Fachkräfte Deutschland, weil sie hier keine Zukunft für sich sehen. Dann sollen sie auch verschwinden mit ihrem wertvollen Expertenwissen. Wir Überlebenskünstler, wir bleiben der Hauptstadt treu. Hier sind unsere Ausbildungen in Sozial- und Verwaltungswissenschaften gefragt. Und die stehen ethisch und moralisch sowieso viel höher als IT- oder Ingenieurs-Know-how.
Wenn verklemmte Moralisten behaupten, die weltweit angesagte Berliner Partyszene bestünde zu einem guten Teil aus verhärmten Großstadt-Amazonen und dummen Stiernacken mit Glatze, dann spricht daraus sicher Futterneid. Das zeigt aber auch, dass unser Senat noch nicht genug ausgibt für die Aufklärungskampagnen über freie und öffentliche Sexualität. Und dafür brauchen wir dringend mehr Geld.
In vielen Dingen ist man an der Spree schon weiter. Naja, zum Beispiel Mensch und Tier. Die leben hier viel enger und inniger zusammen als selbst auf dem Land. Nehmen wir mal an, wenn deutsche Hunde und Katzen die freie Wahl hätten. Die würden nach Berlin ziehen. Und ich finde, das sagt einiges über die Lebensqualität dieser Stadt aus. Die ist längst auf den Hund gekommen. Und ich meine das im positiven Sinn.
In Berlin ist man zum Glück nicht so elitär drauf und das ist auch gut so. Es wird ja nicht gern gesehen, dass manche Leute sich mit unsozialem Verhalten oder Talent Vorteile im Leben verschaffen wollen. Die ganzen Privatschulen zum Beispiel, die sich hier immer mehr breit machen. Da geht es doch nur noch um Auslese und Leistung. Und dagegen organisieren wir Widerstand. Der sollte mehr gefördert und honoriert werden.
Diskussion über den Berliner Mehrwert. Was hat es mit dem Schlagwort des Berliner Mehrwerts auf sich, das in unregelmäßigen Abständen, in Feuilletons und politischen Kommentaren die Runde macht? Dem mit diesem sarkastischen Begriff einhergehenden Vorwurf, den Hauptstädtern ginge es, da sie faktisch Mehrwert seien, auf Kosten der restlichen Republik finanziell zu gut, widmet sich die nachfolgende Live-Diskussion. Die gesellschaftspolitische Vorreiterrolle Berlins, die durch großes Vertrauen in staatliche Transferleistungen und Überwindung traditioneller Sozialstrukturen gekennzeichnet ist, gilt bei politischen Entscheidungsträgern aller Couleur als besonders förderungswürdig. Berliner sind de facto mehr wert als Münchner oder Düsseldorfer. Ob dies tatsächlich gerechtfertigt ist, darüber diskutieren Sonja Peters vom in Berlin ansässigen Bündnis für die Beibehaltung der Einwohnerhöherwertung und der libertäre Journalist Daniel Fallenstein im Kunsthaus Tacheles.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Diskussion über den Berliner Mehrwert. Wir wollen dem Schlagwort des Berliner Mehrwerts ein bisschen auf den Grund gehen, das ja gegenwärtig bei politischen Kommentaren und in Feuilletons die Runde macht. Es geht um den Vorwurf, den Hauptstädtern ginge es nicht zuletzt aufgrund der segensreichen Auswirkungen des Länderfinanzausgleiches auf Kosten der restlichen Republik finanziell zu gut, weil die Berliner faktisch mehr wert sind. Unkonventionellerweise fange ich mal mit Ihnen an, Herr Daniel Fallenstein. Ich kenne Sie schon aus Ihrer Zeit vom Engagement für die Freunde der offenen Gesellschaft. Sie haben Ihr Engagement für die offene Gesellschaft weiter ausgebaut mit Ihrem aktuellen Projekt. Ein Internetmagazin, das sich monatlich einem Schwerpunktthema widmet. Diesen Monat sind es die Menschenrechte. Und mit Menschenrechten kennt sich Herr Fallenstein ohnehin ganz gut aus, weil er sich auch seit Jahren engagiert gegen das Vergessen des aktuell stattfindenden Völkermordes in Darfur in unseren Medien und gegen das Totschweigen desselben. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber wieder zu unserem Thema darf ich auch Sie begrüßen, Frau Sonja Peters, wir kennen uns auch schon. Sie waren vor 3 Jahren sogar schon auch bei uns bei einer Veranstaltung im Kunsthaus Tacheles. Damals war ich auch dabei, ein anderes Projekt noch der Öffentlichkeit vorgestellt, Dudelstopp gegen unfreiwilligen Musikkonsum im öffentlichen Raum. Da waren Sie Sprecherin noch des VDBSI, genau, des Verbandes, korrigieren Sie mich, der deutschen Beschallungsindustrie.
Genau.
Und haben uns da gut Kontra gegeben. Sogar später, als wir uns nochmal getroffen haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben Sie Ihre Arbeitgeber vertreten. Das musste wohl so sein.
Ja, und natürlich. Eine Aufgabe.
In einer pluralistischen Gesellschaft, klar. Und jetzt sind Sie hier, das will ich auch nicht falsch sagen, für den BBEN, also Bündnis für die Beibehaltung der Einwohner, die Zuschauer müssen es auch hören, der Einwohnerhörwertung. Das ist so ein Fachbegriff, der auch zu tun hat mit dem Länderfinanzausgleich. Dann haben wir uns so oft getroffen und man könnte fast meinen, Sie wollen was von mir.
Ach, da haben Sie mich jetzt ertappt. Ich will was von Ihnen. Und zwar möchte ich gern, dass Sie sicherstellen, dass die Menschen, auf die Ihre Aktionen abzielen, dass deren Gefühle nicht verletzt werden. Und sehr wichtig.
Wollen wir versuchen. Ja, wie sollte ich die Gefühle verletzen? Wie sollte das passieren?
Ach, kommen Sie, Herr Löhr. Der moderne Mensch, auch wenn er vielleicht nicht so aussieht, ist sehr verwundbar und sehr verunsichert.
Dem ist wohl so. Aber nun sind wir nun auch mit unseren Projekten in letzter Zeit doch handzahmer geworden. Möchte ich mal behaupten, nicht zuletzt, weil Sie ja in vielerlei Funktionen ein Auge auf uns geworfen haben.
Ja.
Da mache ich Ihnen gerne auch mal das Kompliment, dass ich schon finde, dass Sie jetzt unsere zivilgesellschaftlichen Projekte, die wir am Start haben, ganz gut in Einklang bringen mit den Interessen von Politikern und der Wirtschaft. Ja.
Das haben Sie jetzt nett gesagt.
Danke. Muss man auch mal, Ehre wem Ehre gebührt. Gut, zu unserem Thema. Sie haben vorhin schon unser Video gesehen mit ein paar satirischen Untertönen. Wie steht es in Ihren Augen mit der Pionierrolle Berlins? Also es klang ja an, dass gerade auf gesellschaftlichem Gebiet und gerade auch was das Geschlechterverhältnis anbelangt, ja, man mit einigen Fug und Recht behaupten könnte, dass die Einwohner dieser Stadt da doch einiges leisten an Entwicklungsarbeit und möglicherweise auch Opfer bringen, wo man jetzt auch durchaus den Schluss draus ziehen könnte, dass es vielleicht gerechtfertigt schiene, dass auch die Einwohner dieser Stadt finanziell mehr oder weniger direkt besser gestellt sind als der Rest der Republik. Haben Sie da eine Meinung zu?
Natürlich.
Da sind wir gespannt drauf.
Also, was ja auffällt, ist, dass das, was den Berliner Mehrwert ausmacht, sich nicht monetär ausdrücken lässt, aber monetär abgegolten werden soll durch den Rest der Republik. Und ein Beispiel dafür war, als wir einmal versuchten, einen Fundraiser für einen wohltätigen Zweck aufzuziehen, Geldgeber zu finden, Unternehmer einzuladen, die diesen wohltätigen Zweck unterstützen. Das haben wir ziemlich schnell aufgegeben, weil in Berlin kein Geld gemacht wird. Und wenn wir dahin wollten, wo das Geld gemacht wird, dann hätten wir nach Düsseldorf, München, Hamburg gehen müssen. Die Moral von der Geschichte für mich ist, das, was Berlin produziert an Mehrwert, den es sicherlich gibt, ich meine, das ist die Stadt, in der ich mit 2 Hunden unterm Tisch am Panel sitze.
Unter anderem, ja.
Das ist nicht monetär und das kann auch nicht monetär vergolten werden durch den Rest der Republik. Womit ich gesagt haben will, sorry, keine Kohle.
Wir sollten uns damit zufrieden geben oder wir sollten zumindest versuchen, den Status quo zu halten. Wir sollten uns der Diskussion, der möglicherweise aufkeimenden Diskussion um Verteilungsgerechtigkeit im größeren Maßstab, also sprich auf Bundesebene, stellen. Wir sollten Argumente sammeln und wir sollten Verbandsarbeit leisten. Wir sollten die Vertreterin der Verbände einladen, vielleicht zu beeinflussen versuchen oder ihr auch erlauben, uns zu beeinflussen. Ich weiß, Sie haben eine Presseerklärung dabei, eine kurze zum Glück. Gebe ich Ihnen gerne Gelegenheit, die hier vorzutragen.
Das ist sehr nett. Also, seit einiger Zeit ist der sogenannte Mehrwert Gegenstand der Diskussion um Verteilungsgerechtigkeit in der Bundesrepublik. Es wird suggeriert, die Hauptstädter seien dank der für die Spreemetropole segensreichen Auswirkungen des Länderfinanzausgleichs de facto mehr wert als Bürgerinnen und Bürger in anderen Teilen der Republik, die die Wohltaten für Berlin mit Steuergeldern finanzieren müssen. Das Bündnis für die Beibehaltung der Einwohnerhöherwertung sowie die Initiative Wir sind wichtig halten den Unmut über die vermeintliche Privilegierung der Hauptstädter für ungerechtfertigt, plädieren aber trotzdem dafür, mögliche Konflikte beim Namen zu nennen und intelligent zu moderieren, damit sie eines Tages nicht eskalieren. Die gesellschaftliche Vorreiterrolle Berlins ist durch die Konzentration postmoderner Lebensstile in der Hauptstadt besonders augenfällig. Die Angleichung der Geschlechter sowie die endgültige Überwindung traditioneller Familienstrukturen bringen die Metropolenbewohner einerseits zwar der angestrebten weitestgehenden Selbstverwirklichung näher, sie verlangen ihnen andererseits jedoch auch nicht zu unterschätzende Opfer ab, was Lebensfreude, Gesundheit und soziale Bindungen anbelangt. Als Ausgleich hierfür ist es gerechtfertigt, dass die Hauptstädter weniger hart für ihren Wohlstand arbeiten müssen als Bürger in anderen Teilen der Republik. Um den gesellschaftspolitischen Pionierstatus Berlins weiterhin sicherzustellen, ist es darüber hinaus sogar überlegenswert, die ökonomische Unterstützung durch die anderen Bundesländer, die früher oder später allesamt von den Erfahrungen der Spreemetropole profitieren werden, weiter auszubauen.
Das war Ihr Standpunkt?
Ja.
Ihr offizieller? Okay. Danke. Frage an Sie. Sie arbeiten ja im Internet, logischerweise bundesweit, wenn nicht sogar darüber hinaus. Da bekommen Sie sicher auch Resonanzen aus anderen Teilen der Republik. Was meinen Sie? Gibt es dort Verständnis dafür, dass möglicherweise ja, in Berlin gesellschaftspolitisch wertvolle Arbeit geleistet wird? Das sitzen wir hier im Brennpunkt oder denken sich Menschen oder auch Kulturschaffende oder Journalisten aus anderen Teilen des Landes vielleicht auch zu Recht, ja mein Gott, was soll das ganze Gedöns? Wir tun hier auch unser Bestes und eigentlich ist es nicht einzusehen, dass prozentual noch deutlich mehr Geld an die Spree geht als beispielsweise an den Rhein. Bekommen Sie Rückmeldungen oder was ist Ihr Eindruck?
Also wenn man sich mit anderen Leuten aus anderen Gegenden unterhält, dann sind die sicherlich da der Meinung, der ich vielleicht nicht als Berliner, aber immerhin prinzipiell bin, nämlich dass es nichts gibt, das Berlin so besonders macht, dass man es jetzt finanziell bezuschussen müsste. Ich habe mal da das wunderschöne Bonmot gehört, wenn man die Kreativität steigern will, dann sollte man das betreffende Feld einfach verbieten. Sprich, würden wir von heute auf morgen die Oper verbieten, statt sie zu subventionieren, hätten wir wahrscheinlich eine der blühendsten Opernkulturen in Europa in Berlin und zwar im 0,nix.
Ja, da haben wir jetzt schon gegensätzliche Standpunkte, weil Sie sind ja davon und da hängen ja nun auch nicht eben wenig Arbeitsplätze und Erwerbsbiografien in Berlin davon ab, weiterhin der Meinung.
Ich denke natürlich, dass Kultur und eine geleistete Arbeit natürlich auch entlohnt werden muss und natürlich auch Gelder dafür da sein müssen, um bestimmte Projekte überhaupt umsetzen zu können. Also das ist ja kein Underground-Kunst. Das ist ja, hat ja auch ein bisschen was mit Leuten zu tun, die man gerne einladen möchte in die Oper oder man möchte, dass sie in die Opern kommen, die auch sowohl traditionsbewusst als auch innovativ offen sind. Also das ist ja keine Subkultur. Also.
Ja, das wäre ja schon ein Plädoyer für Untergrund gewesen. Ihnen persönlich nehme ich das ab, dass Sie das auch mit Leben erfüllen würden, aber das ist ja nun auch nicht allen jetzt von der Mentalität und auch vom Lebensalter her zuzumuten vielleicht, dass Sie noch mal ganz von unten anfangen.
Ja, also, damit will ich nicht gesagt haben, dass will, dass wir jetzt alle nur noch in geheime Kulturveranstaltungen gehen können aus Angst vor Verfolgung. Was ich damit aber sagen möchte, ist, dass die Förderung, die man anderen in welcher Form auch immer abnimmt, ohne dass die eine Wahl haben, meiner Meinung nach nicht gerade eine wirkliche Förderung der Kreativität ist, sondern eher mittelfristig zu kreativer Faulheit führt.
Mittelfristig sind wir vielleicht schon so weit in dieser Stadt. lassen wir mal dahingestellt sein. Das Urteil maße ich mir lieber nicht an. Ich versuche noch mal einen Bogen zu spannen zu Ihrem aktuellen Monatsthema. Menschenrechte ist vielleicht jetzt etwas gewagt von mir, aber die Politik der Senat in dieser Stadt spielt ja nun auch eine gewisse Rolle. Und da gibt es ja gewisse Ziele, die man auch formuliert. Stichwort Geschlechterverhältnis, Familien, wie wollen wir das in Zukunft halten? Wie wollen wir die finanzieren? Wie wollen wir die organisieren? Könnte man vielleicht, versuche ich mich jetzt mal als Advocatus Diaboli, könnte man vielleicht sich zu der These versteifen, dass ja, Menschen möglicherweise auch ein Recht darauf haben, von, ja, wie gesagt, Stichworte Gender Mainstreaming und Quotenregelung, ein Recht darauf haben, geschützt zu sein vor ideologischen Experimenten, vor politischen Maßgaben, die ja nun eben nicht eben wenig Einfluss auch auf ihr Leben haben. Oder hören Sie jetzt diese Formulierung im Zusammenhang mit doch was relativ Edlem wie Menschenrechten nicht so gerne?
Also der Schutz davor, ob der Staat oder eine wie auch immer geartete Obrigkeit die Rahmenbedingungen meiner Lebensverhältnisse gestaltet, ist zunächst mal kein Menschenrecht, sondern ein Bürgerrecht. Aber als Bürger hätte ich ja schon gern als Gegenleistung für meine Steuern und Abgaben da ein bisschen Mitspracherecht, und ich für meinen Teil bin auch gern bereit, was für das Menschenrecht der anderen, ihre Existenz zu sichern, abzudrücken, aber für deren intellektuelle Höhen oder auch Nicht-Höhenflüge fällt es mir dann schwerer.
Das ist eben eine sehr subjektive Ebene, auf der man sich da bewegt im Bereich Kunst, aber es geht ja noch weiter. Es hat ja, wie gesagt, eine breite gesellschaftliche Basis. Andere Dinge werden ja auch bezuschusst in dieser Stadt und nicht zu knapp. Wie gesagt, ich stelle es jetzt hier immer so in Raum, von wegen, dass, wie Sie schon erwähnten, die Obrigkeit auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss hat auf unser aller Dasein, auf unser Leben, auf unser Lebensgefühl, auf unser Glück oder Unglück. Dazu weiß Ihr Verband, glaube ich, auch noch was zu sagen oder beziehungsweise das noch ein bisschen näher zu erläutern oder mit Leben zu füllen, zumindest
die These. Ja, ein kleines bisschen vertiefen, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen deutlicher wird.
Können Sie dann noch
mal? Das sind die Beispiele, ja. Wir haben auch ein paar Beispiele dafür, dass es ein bisschen anschaulicher wird. Wir vom Bündnis für die Beibehaltung der Einwohnerhöherwertung, BBA, möchten auf weitere Argumente für den de facto Berliner Mehrwert hinweisen. Die durch den Gesetzgeber geförderte Angleichung der Geschlechter ist in Berlin bereits besonders weit fortgeschritten. Sie macht das tägliche Zusammenleben weiblich und männlich vorgeprägter Menschen weitaus erträglicher, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Und dies ist lediglich ein Beispiel für die Fortschrittsorientierung der Hauptstadt. Bei genauerer Betrachtung werden weitere Aspekte deutlich, die die Förderungswürdigkeit der Spreemetropole unterstreichen. So sucht die nahezu uneingeschränkte städtische Unterstützung freier und öffentlicher Sexualität bundesweit ihresgleichen. Selbstverständlich im Rahmen geltender Gesetze, aber immer auch mit einem klaren Sympathiebonus für gesellschaftliche Minderheiten, die durch den Konformitätsdruck einschlägiger Massenmedien sowie kulturell tradierter Normen und Werte schließlich schon genug zu leiden haben. Das sich immer vertraulicher und intimer gestaltende Zusammenleben von Mensch und Haustier in der Metropole kann ebenfalls als ein weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbares, hoffnungsvolles Signal gesehen werden, das der stark wachsenden Zahl vereinsamter Menschen als Vorbild dient. Die soziale Entwurzelung, die durch die Konzentration auf das Erwerbsleben unvermeidlich ist, kann damit ein gutes Stück verträglicher gestaltet werden. Auch die Förderung von mehr sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit unter den Berlinerinnen und Berlinern sowie die hiermit eng zusammenhängende politische Abkehr vom fragwürdigen Leistungsprinzip berechtigen zu der Bitte nach mehr finanzieller Unterstützung der modernen Spreemetropole durch die restliche Republik. Berliner sind für die künftige Entwicklung des gesamten Landes de facto mehr wert als Einwohner in Landesteilen, die sich der Zukunft einer gerechten, toleranten und fortschrittlichen Gesellschaft weit weniger nachhaltig verschrieben haben.
Ich spreche es mal deutlich aus, ein bisschen provokativ, warum nicht? Aber wenn man gegenwärtige aktuelle gesellschaftliche Entwicklung extrapoliert, dann ist es nicht völlig waghalsig, solche Prioritäten für die Zukunft zu antizipieren. Ich denke, da wird sicher möglicherweise auch gleich Widerspruch kommen aus dem Publikum, möglicherweise auch von Ihnen.
Absolut, Einspruch, Euer Ehren.
An einer Stelle oder an mehreren?
Wie auch immer. Ich konzentriere mich mal auf eine Stelle. Auf welcher Grundlage wird denn festgelegt, dass was jetzt fortschrittlich ist. Wird das demokratisch oder eher elitär festgelegt?
Das wird natürlich eher demokratisch festgelegt, beziehungsweise man weiß ja, was Fortschritt ist. Das ist ja nicht was, was man sich dann ausdenkt. Es ist fortschrittlicher, wenn Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern besteht. Schauen Sie sich den Iran an, schauen Sie in die arabischen Länder. Da sehen Sie ja, dass es Fortschritt ist. Da brauchen Sie nur hinzugucken und zu vergleichen. Das hat mit elitär überhaupt nichts zu tun.
Gleiche Rechte sind ja nicht gleicher Inhalt. Also soweit ich das Gender Mainstream verstanden habe, geht es dabei ja darum, Geschlechterrollen vollkommen abzuschaffen.
Es geht nicht unbedingt darum, sie vollkommen abzuschaffen. Wir sind ja nicht fundamentalistisch. Es geht darum, eine bessere Lebensqualität zu schaffen, die wir bereits geschaffen haben, mit der wir Vorreiter sind für andere Bundesländer, denen das auch bewusst ist, die auch auf uns schauen und teilweise sagen, ich habe da sehr viele Resonanzen bekommen, positive Resonanzen, die uns sagen, dass das eine sehr erstrebenswerte Angelegenheit ist. Und was das mehr Wert und mehr Geld anbelangt, das ist eigentlich auch eine vollkommen normale Geschichte. Überall sind die Menschen, die anderen etwas beibringen, die Vorbilder für andere Menschen sind in jeglichen Berufen, Höhergestellte bekommen auch mehr bezahlt. Das ist im Kleinen wie im Großen das Gleiche.
Aber ist es nicht in praktisch allen anderen Zusammenhängen so, dass diese Vorbilder das Geld ganz automatisch bekommen, weil ihre Vorbildfunktion so gewertschätzt wird?
Im wirtschaftlichen Bereich vielleicht mehr, aber nicht im gesellschaftlichen Bereich. Da muss eben doch der Staat eingreifen.
Genau.
Bei der Wirtschaft haben wir den Marktgedanken. Der tut sich auf politischer Ebene ein bisschen schwerer. Ist es nicht legitim, da doch ein bisschen zu pushen, was gesellschaftliche Entwicklung anbelangt?
Aber es ist ja ganz offensichtlich eine wirtschaftliche Frage. Ist es das nicht? Es geht ja um Geld und es gibt ja einen Markt, eine Nachfrage nach gesellschaftlichen Vorbildern. Also würde es dann nicht mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig eintreten, dass die Ressourcenallokation nach Berlin eintritt?
Möglicherweise wird ein kleiner Vorschub gewährt von öffentlicher Hand, der vielleicht auch irgendwann überflüssig sein könnte, oder gehe ich Ihnen da zu weit?
Ja. Wir wären ganz zufrieden, wenn erstmal solche Sachen zum Beispiel finanziert werden würden, wenn es einfach eine grundsätzliche etwas mehr Finanzierung gäbe für die Sachen, die wir weiter ausbauen möchten in diesen drei Beispielen. Sprich zum Beispiel Mensch und Haustier, dass in jedem Krankenhaus die Möglichkeit besteht, Haustiere zu halten, ohne dass immer dieser Anspruch, es geht nicht hygienisch und so weiter. Man weiß, wie gut das für die Seele des Menschen ist. Oder alleine in der Bildung, es fehlt immer noch der Status, dass man sagen kann, ich habe Zeit und Möglichkeiten, weil ich mich nicht irgendwie umdrehen und irgendwie den Pfennig umdrehen muss, wirklich das durchsetzen zu können, was ich gerne möchte, alles für die Bildung zu tun.
Ich glaube, das lösen wir jetzt zwischen Ihnen beiden nicht auf, oder wollten Sie noch?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Aber es ist ein Wert an sich, dass Ihr Gegensatz deutlich geworden ist und dass man darüber diskutieren kann. Wenn man die Diskussion führt zwischen diesem Landesteil und dem Rest des Bundes, muss man vereinfachen, weil wir im Umgang mit den Medien vereinfachen müssen. Sie wollten noch?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, Berliner im Allgemeinen, in der Hauptstadt wohnende Menschen, die sich etabliert haben und zum Wohle der Stadt auch in gewisser Weise an einem Strang ziehen, in dieser Stadt lebende Menschen.
Das setzt ab auf ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Meinen Sie, das ist in so einer vielfältigen Stadt wie...
Ja, weil wir... Ja, natürlich gibt es da tausend Unterschiede und Differenzen, aber es gibt schon ein Wir-Gefühl, würde ich sagen, des Berliners, des Hauptstädters. Gerade als Vorreiter mit dieser Pionierarbeit, die natürlich jetzt gibt es Einzelne, die diese Pionierarbeit nicht geleistet haben, sondern die Stadt als solche.
Ein Ort wie dieser hier, den ich absolut faszinierend finde, der entstand ja daraus, dass den Initiatoren vor, weiß ich wie vielen Jahren, Reich so groß, dass denen eben keine Mittel zur Verfügung standen. Und ich will jetzt hier nicht so sehr ökonomisieren, aber Knappheit ist der beste Inkubator für Kreativität. Was ich mich dann frage, sollen wir wirklich die Politiker, die die Bundeswehr nach Afghanistan schicken, sollen wir diese Politiker entscheiden lassen, was die richtigen Projekte sind, die gefördert werden müssen? Finde ich schwierig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den privatwirtschaftlichen Ansatz doch ein bisschen vertrauenswürdiger.
Na, der Kulturminister schickt die ja nicht nach Afghanistan. Was ich außerdem noch sagen wollte, ist, dass es gibt viele kleine, sehr gute Theater, die aufgrund von gestrichenen Subventionen den Bach runtergegangen sind und nie wieder aufgetaucht sind, und sehr, sehr viel schlechtes Theater, was wiederum mit der unglaublichen Konkurrenz zu tun hat untereinander. Dass eben auch gerade deswegen sehr viel Schrott gemacht wird, wenn ich das mal anmache.
Dann unterschätzen Sie das ästhetische Bedürfnis der Menschen aber gewaltig.
Das ja nicht heißt, dass es nicht noch ganz viele andere Bedürfnisse daneben geben kann, die auch bezahlbar noch sind nebenher und auch durchaus anspruchsvoller sein können nebenher. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen.
Ja, das hat ja der Kollege auch schon gesagt. Ich kann nur immer wieder sagen, dass das, natürlich kann es das, aber es zeigt sich jetzt nicht das Ergebnis, dass man das als Fazit verwenden kann.
Also, dass ein Manager das richtig entscheiden wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass das Geld vom Bürger in irgendeiner Form zum richtigen Künstler findet, damit würde ich trotz allem rechnen.
Ja, das ist ja auch das Schöne an Berlin. Das ist ja auch etwas sehr Schönes. Überall wird es immer Kultur und Theater geben, entweder im Untergrund oder wie auch immer. Es wird es immer geben. Das ist ja etwas Schönes. Das heißt aber nicht, dass man es nicht unterstützen soll. Arbeit, die etwas wert ist, kann auch oder sollte auch unterstützt werden. Sodass man tatsächlich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, nicht in diesem ewigen Konkurrenzkampf stehen muss, sondern seiner Kreativität auch nicht nur den Raum geben muss, weil man nichts hat, weil man sich keinen Vorhang leisten kann und dann hängt man eben Spinnwebe hin, sondern dass man eben auch die Möglichkeit hat, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, mit ein bisschen den Möglichkeiten, das auch so zu gestalten, wofür nun eben aber auch mal Geld benötigt wird.
Sind noch Fragen? Sonst würde ich langsam die Runde schließen und ein bisschen zusammenfassen. Dass ein Bedürfnis da war nach etwas mehr Differenzierung unter den Berlinern, dass sicherlich auch ein Dissens da war, was die möglicherweise konstruktiven Kräfte eines freieren Marktes anbelangt, was jetzt auch nicht anders zu vermuten war heute Abend. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen und möchte mich jetzt bei meinen beiden Diskutanten bedanken und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute hier waren und möglicherweise werden Sie von unserem Thema auch noch hören, ich hoffe in einer konstruktiven Art und Weise. Vielen Dank. Jo, Frau Peters, das ging doch unblutig.
Ja, das ging unblutig. Danke.